Vielen Dank für eure Gebete, die haben mir vorher ziemlich geholfen. Meine Seele ist ziemlich gestürmt und ja, wir haben im Einleitungswort gelesen von Jesaja 53 über das stellvertretende Leiden von dem Herrn Jesus, von dem Gottesknecht, von dem Messias. Und um dieses Kapitel zu verstehen, ich möchte dort heute die ersten drei Verse behandeln, muss man zuerst in das 52. Kapitel gehen. Und in dem 52. Kapitel, dort sehen wir am Anfang, wie die Verheißung auf Jesus in Bezug auf die Heiden, auf die Nichtjuden, eigentlich sehr positiv ist. Zum Beispiel steht in Vers 10, Jesaja 52, Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Oder Vers 14, Vers 15, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Also der Prophet prophezeit hier, dass bei den Heiden das Evangelium gut angenommen wird, dass es wohlwollend angenommen wird. Und dann kommt er zu dem 53. Kapitel und stellt dann eine Frage. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Die Elberfelder Übersetzung sagt hier, an wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Und hier drückt sich eigentlich die Verwunderung des Propheten aus. Er erzählt, bei den Heiden ist es so gut angekommen oder wird gut ankommen in unserer Zeit, aber bei den Juden, da ist es, sieht es anders aus. Er fragt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat unserer Predigt geglaubt? Und darauf werden wir noch eingehen in dieser Predigt, wie der Widerstand der Juden war gegenüber dem Messias, gegenüber Jesus. Und auch heute ist es noch so, dass auch heute man ausrufen kann, wer glaubt unserer Predigt, wer glaubt unserer Verkündigung. Wenn man weltweit sieht, wie viele Christen es gibt, dann stimmt das Wort, was Jesus sagt, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also prozentual gesehen von den gesamten Weltbevölkerung, wie viele Menschen wirklich wiedergeboren sind, sind es doch wenige Menschen. Ja, und der Arm des Herrn, er ist offenbart worden. Wem? Den Juden. Also seine Macht, seine Herrlichkeit. Wir denken zum Beispiel, als Gott Israel aus Ägypten geführt hat, als Gott immer wieder auch Reformation geschenkt hat durch König Josia, durch Hiskia, durch David. Und so hat Gott immer wieder an Israel gearbeitet und hat sich offenbart. Aber Jesaja stellt so verwunderlich die Frage, wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Und ist es auch nicht heute so, dass wenn das Evangelium gepredigt wird, dass gerade auch dann der Arm des Herrn offenbart wird, indem er Sünder zu sich zieht? Zeigt sich nicht auch der Arm des Herrn in jedem Leiden des Herrn Jesus, in seinem Sterben? Zeigt sich nicht dort auch das Handeln Gottes? Und haben nicht auch wir erlebt, wie sein Arm uns aus der Grube herausgezogen hat? Es gibt keine Entschuldigung für uns. Das war sozusagen der einleitende Satz von dem Kapitel. Und ich möchte jetzt tiefer eingehen auf die Verse 2 und 3. Und die werden wir so ein bisschen durchkauen. Da fängt es, der zweite Vers fängt folgendermaßen an. Er, also Jesus, der leidende Messias, wuchs auf vor ihm wie ein Schößling. Und die Elberfelder Übersetzung sagt das ein bisschen besser. Sie sagt, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Was ist ein pflanzlicher Trieb? Das ist ja eigentlich so eine kleine Pflanze, die so zertretbar ist, so unscheinbar. Und der Prophet sagt, dass Jesus wie so ein kleines Pflänzchen aufgewachsen ist und er sagt sogar aufgeschossen und man sieht es auch, dass Jesus, er hat in seinem kurzen Leben so einen geistlichen Fortschritt gemacht. Er ist wirklich aufgeschossen. Zum Beispiel Lukas 2,40 sagt, das Kind, also Jesus, wuchs auf und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Oder Lukas 2,52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Aber dennoch war er ein kleines Pflänzchen, ein Schößling und man schaut ja lieber auf einen großen Stamm, anstatt auf ein kleines Schößlein. Und so war das auch bei Jesus im Vergleich zu dem berühmten Stamm Davids, zu diesem berühmten Vorfahren, war er nur ein kleines Pflänzchen, weil seine Erscheinung so niedrig, so verachtet, so unscheinbar war, so zerbrechlich. Und Jesus war arm geboren. David, der große König, war ein reicher Mann. Und dass Jesus arm war, das können wir sehen daran, als Maria den Herrn Jesus empfangen hatte. Nach ihrem Wochenbett musste sie nach dem Alten Testament ein Schaf opfern. Und für die Ärmeren, die durften entweder zwei junge Tauben oder ein paar Turteltauben opfern. Und das möchte ich mal nachlesen mit euch. 3. Mose, Kapitel 11. 3. Mose 11. Und dort ab dem 6. Vers. Und wenn die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind für den Sohn oder für die Tochter, so soll sie zu dem Priester am Eingang der Stiftshütte ein einjähriges Lamm als Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer. Und er soll es vor dem Herrn darbringen und für sie Sühnung erwirken, so wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Kann sie aber den Preis eines Schafes nicht aufbringen, so nehme sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, eine als Brandopfer und die andere als Sündopfer. Und der Priester soll für sie Sühnung erwirken, damit sie rein wird. Und die neutestamentliche Erfüllung sehen wir in Lukas 2. Dort haben die Eltern von Jesus das erfüllt. Lukas 2, Vers 22. Dort steht, und als die Tage, also von Maria, ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet war, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und wir sehen hier, sie konnten sich kein Schaf leisten. Deswegen sind sie auf die Tauben ausgewichen. Ja, Jesus war in seiner Herkunft ärmlich. Also schon unter kleines Baby stand er unter dem Todesbefehl, in einer Viehkrippe geboren, in keinem Palast, wie es von einem angekündigten Retterkönig man erwarten würde. Jesus also war der Retterkönig und der Messias. Messias bedeutet ja, ist ja aus dem Hebräischen, bedeutet der Gesalbt und in Griechisch übersetzt Christus. Und ich möchte mit euch nochmal auf Jesaja 53 zurückgehen. Dort steht, dass Jesus aufwuchs vor Gott wie ein Schößling, wie eine kleine Pflanze und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und ein Wurzelspross ist auch eine kleine Pflanze, das neben einer Wurzel aufschlägt, also wirklich so ein Ausschlag. Irgendwie, man könnte sagen, was Nervendes. Und wer achtet auf so ein kleines Pflänzlein? Man achtet wieder lieber auf den Stamm, anstatt auf dieses kleine Pflänzchen. Und so war die Ankunft von Jesus. Es war ganz anders, als das Volk Israel haben wollte. Jesaja sagt in Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Und in Vers 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und man hat den Arm des Herrn in dem Herrn Jesus nicht gesehen. Die Israeliten wollten es nicht und waren auch blind dafür. Aber der Arm des Herrn hat sich ja in Jesus gezeigt im Vers 4. Dort steht, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. So, und das war die Voraussetzung von Jesus, dass er willkommen geheißen wurde als jemand, der von Gott bestraft wurde. Und er hat sich für uns hingegeben und verachtet war diese Tat, doch war es die heilsamste Tat, die je geschehen ist. In seinem Leiden finden wir unsere Heilung, in seiner Strafe unseren Frieden, in seinen Wunden unsere Gerechtigkeit, in seinen erduldeten Schlägen unsere Erbauung und in seinen Schmerzen unsere Errettung. Und Jesaja sagt, er war wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und das dürre Erdreich ist ein Sinnbild auf Israel. Wie oft wurde dieses Land begossen? Wie oft wurde an diesem geackert? Immer und immer wieder. Gott schenkte die Propheten, schenkte Reformationen, schenkte, dass die Baalspriester umgebracht wurden, dass die Götzen ausgerottet wurden. Und doch trocknete es immer wieder aus. Und so war es auch zur Zeit Jesu. Es war wirklich dürr. Und darauf möchte ich auch nachher noch kommen. Dann sehen wir, wie die Menschen eingestellt waren. Und seine Herrschaft, seine Ankunft von Jesus war so nicht vielversprechend. Er ist aufgewachsen in der Stadt Nazareth. Und Nathanael sagte einmal, ich möchte euch das vorlesen, Matthäus 2, bezüglich der, dass er in Nazareth aufgewachsen ist, Matthäus 2, Vers 23, als Beleg, dort steht: Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werde. Und in Johannes 1, Vers 45 und 46, dort geht es darum, dass Jesus den ersten Jünger beruft. Und dort wird ein Blick darauf uns gewährt, wie angesehen die Stadt Nazareth war. Johannes 1, Vers 45 und 46, dort steht: Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und dann sagt Nathanael und sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? So, und das war die Herkunft von Jesu. Und dann ist er noch in Galiläa auch noch, in diesem Landesgebiet Galiläa aufgewachsen. Also Galiläa, das war das Galiläa der Heiden, weil früher haben die Stämme, die dort angesiedelt waren, also Sebulon, Naphtali, Asser und Issachar, die haben sich schon früh mit den Heiden vermischt. Und das war einfach bei den Juden so verachtet. In Judäa, in Jerusalem, dort war die geistliche Elite und Galiläa war weit weg davon. Und dementsprechend haben auch die Menschen auf Jesus geschaut. Ja, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und Jesus war eigentlich, so könnte man meinen, immer arm. Also ich kenne keine Stelle in der Bibel, wo steht, dass er materiell viel hatte. Es gab einfache Fischer, welche ihm folgten. Verbrecher wurden mit ihm gekreuzigt. In den Augen der Juden war er ein Sabbatbrecher, ein Gotteslästerer, ein Fresser, ein Weinsäufer, einer, der Aussätzige besuchte. Lukas 15, dort steht: Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu ihm zu nahen, um ihn zu hören. Und nach einer neueren Übersetzung steht: Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Und das ging gar nicht bei den Juden, dass jemand den Nächsten lieben tut. Im Alten Testament war das höchste Gebot, den Nächsten zu lieben. Darauf bezieht sich ja Jesus auch im Neuen Testament. Und gerade das hat er erfüllt und gerade weil er das Alte Testament erfüllt hatte, gerade deswegen ist er bei den Juden so verhasst gewesen, weil er, sie haben das gesehen, er erfüllt das alte Gesetz. Sein Lebensstil, sein Verhalten verursachten auch den Zorn der Mitmenschen. Warum? Weil er sündlos lebte. Sein Leben war so rein, ohne böse Hintergedanken. Er hatte echte Liebe, die ohne Heuchelei war. Er sprach immer die Wahrheit und kein böses Wort kam aus seinem Mund. Und seine Heiligkeit war so schön, aber den Augen der Welt war sie grässlich. Und sein Leben war ein Spiegel, ein strafender Spiegel für die Mitmenschen, weil aus deren Herzen immer böse Sachen hervorkamen. Jesus sagt in Johannes 3 folgendes: Johannes 3, ab dem 19. Vers. Er sagt: Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht, also er selber, in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, also hasst Jesus, und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also wirklich jeder, der Böses tut, hasst Jesus. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die waren erfüllt mit Heuchelei, mit Bösem, deswegen haben sie auch Jesus gehasst. Und Jesus wurde von Juden nicht nur abgelehnt, sondern auch wirklich regelrecht gehasst. Ich möchte das euch vorlesen aus Johannes 15, dort den 18. und 19. Vers. Dort sagt Jesus, er kündigt auch die Verfolgungen an. Er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und wir als Christen sind nicht berufen, den Maßstäben der Welt zu gefallen. Wir sind nicht berufen, dem Nächsten zu gefallen, weil er so und so denkt. Wir sind berufen, Gott zu verherrlichen. Und das wird den Hass des Teufels anzünden. Und er wird seine Leute schicken, die auch uns hassen. Jesus sagt dazu auch in Matthäus 10, Vers 24 und 25. Sagt er, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebul, also Teufel, genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und ich meine, das müssen wir mal verstehen. Gott hat die Welt gemacht. Gott trägt das Volk über Jahrhunderte hindurch. Er spricht zu ihnen. Dann schickt er, kommt sozusagen selber auf die Welt, wird Fleisch und wird als Teufel bezeichnet. Wie verachtet war Jesus? Und die alten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie kannten das Alte Testament. Als Jesus in der Synagoge war nach Lukas 4, dann gibt man ihnen die Rolle des Jesaja. Und er liest vor, also Jesaja war nichts Unbekanntes. Und gerade aber in Jesaja steht ja drin, dass Jesus, dass der Messias ein leidender Messias sein wird. Er wird nicht kommen als jemand, der alles, die Römer von ihnen wegnimmt. Nein. Und Jesus hat bewusst die Schriftgelehrten als Heuchler bezeichnet. In Matthäus 23, Vers 23, dort sagt er Folgendes. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. So, und diese drei Punkte, die haben die Schriftgelehrten einfach, die wollten es nicht erfüllen. Dagegen haben sie aber Kleinigkeiten, das durchgesiebt und das Kleine musst du dann von Gott abgeben. Und Jesus sagt in Matthäus 15, sagt er dann Folgendes zu ihnen, Matthäus 15, Vers 7 bis 9, dort sagt er, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und diese Menschengebote, dieser äußerliche Gottesdienst, diese kalte Routine, diese inhaltslosen Zeremonien, das Herz ohne Inbrunst, das waren Sachen, die Gott hasst. Und weil Jesus eben nicht so war, deswegen hat man ihn gehasst. Und deswegen war er ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das Volk der Juden war geistlich ausgetrocknet. Es war wirklich sehr dürr. Und dann kommt Jesus brennend im Geist und das harmoniert gar nicht mit heuchlerischem Gottesdienst. Ja, er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Ich möchte dazu aus Psalm 22 vorlesen. Der 22. Psalm ist eine Prophetie auf Jesus, insbesondere auf die Leiden von Jesus. Und das sehen wir zum Beispiel am 19. Vers, dort steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und es geschah dann buchstäblich an der Kreuzigung von Jesus. Dann ist es bemerkenswert, wenn wir den Vers 7 in diesem Psalm lesen. Dort sagt, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Und der Wurm ist so ein Sinnbild für Niedrigkeit und Schwäche. Gott sagt in Jesaja 41, 14, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Und im Alten Testament war der Wurm ein unreines Tier, 3. Mose 11, 41. Dort sagt Gott Folgendes. Alles Getier, das auf der Erde kriecht, ist ein Greuel und darf nicht gegessen werden. Und eine andere Übersetzung sagt, alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches, es soll nicht gegessen werden. Und wenn wir sehen, oder wenn wir nochmal zurückkommen auf den Psalm 22, welcher eine Prophetie auf Jesus ist, und er dann sagt, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, also ich bin etwas Abscheuliches, ich bin ein Greuel, dann sieht man, wie verachtet er war. Und dann geht es weiter, ich bin ein Spott der Leute und verachtet vom Volk, also eine Witzfigur, ein Gegenstand der Witze. Und das hat Gott für uns gelitten. Er kam für uns, hat alles gemacht, er hat sich so mächtig bezeugt, hat im Alten Testament einen Engel geschickt, der die Feinde aufgerieben hat und wird jetzt Mensch und wird zum Gegenstand der Witze. Matthäus 26 möchte ich mit euch auch lesen. Dort geht es darum, dass Jesus kurz vor seinem Tod bei dem jüdischen Hohen Rat eingeladen war, wenn man das so sagen kann. Und ab Vers 63 möchte ich vorlesen. Und dieser Hohe Rat, das war eine Zusammenkunft, ich meine, es sind 71 Leute gewesen, aus Rabbiner, aus Schriftgelehrten, aus obersten Priester, also die gesamte Elite. Und ab Vers 63 lese ich, da steht, Jesus aber schwieg und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten des Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe nun, habt ihr seine Lästerung gehört? Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Und Jesus bezeichnet sich als der Menschensohn. Und Jesus hat sich immer selbst als der Menschensohn bezeichnet. Also wir finden keine Stelle, wo jemand anders ihn als Menschensohn bezeichnet hat. Und der Begriff Menschensohn ist eng verbunden mit dem alttestamentlichen Messias, mit dem Retterkönig, mit dem Christus. Das sehen wir aus dem Propheten Daniel, Kapitel 7. Dort in Vers 13 und 14, dort steht, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm, also dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie vergehen. Also, und dass Jesus sagt selber, er ist der Angekündigte, er ist der Menschensohn, das war für sie Gotteslästerung. Aber es war schon sehr heuchlerisch. Weil sie wussten auch in Jesaja 53, 12, was auch im Alten Testament steht. Vers 12, Jesaja 53, 12. Dort steht ja in dem zweiten Teil, also darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starker zum Raub erhalten. Und jetzt dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Und diese Stelle kannten die doch genauso. Aber die wollten das nicht wahrhaben. Sie wollten lieber keinen Messias als einen leidenden Messias haben. Es war ihnen ein Dorn im Auge, dass ein jämmerlicher Zimmermannssohn der Messias wird. Und die Augen der Juden, sie forschten ihrem Gesetz über Jahrhunderte hinweg. Ein Vater hat dem anderen gesagt, guck, hier ist der Messias, guck, da ist der Messias. Aber dann sind solche Stellen, dass der Messias wird ein schwacher Messias, ein leidender Messias sein. Und ich kann mir vorstellen, wie die Schriftgelehrten mit diesen Stellen gehadert haben. Aber sie mussten es ja weitergeben über Generationen. Und nun stand da der Messias vom Hohen Rat gedemütigt, Mutterseelen allein, ohne Anhänger, welche scheinbare Enttäuschung. Und den obersten Priestern und Schriftgelehrten, ihnen fehlte das zerknirschte Herz, dieses Baby von Bethlehem aufzunehmen. Es steht in der Bibel, ein Kind ist uns geboren, also nicht ein Herrscher wird uns geboren sein, ein König, sondern ein Kind ist uns geboren. Und Stolz ist eine der schlimmsten Sünden. Viele Sünden fliehen vor Gott, doch Stolz widersteht Gott. Ich möchte nochmal auf den prophetischen Psalm 22 zurückkommen. Da steht in Vers 17, dort steht, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und so, jetzt sieht man, gibt die Bibel einen Lichtblick, welchen Stand die obersten Priester und die Schriftgelehrten hatten. Eine Rotte von Übeltäter und Hunde. Und wollten die Schriftgelehrten überhaupt einen Messias haben? Weil nach der babylonischen Gefangenschaft kamen die hohen Priester und der politische Führer, das kam in eine Position zusammen. Also die zur Makkabäerzeit geschah das, dass der hohe Priester sozusagen gleich politischer Führer und Priester war. Und zur Zeit Jesu war das so, der war der oberste politische Führer, abgesehen von den Römern, und der wollte doch keinen leidenden Messias als Herrscher haben. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 ist auch ein bemerkenswerter Gedanke. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Dort steht: Diesen also Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Es ist interessant, also er sagt natürlich auch, die Römer haben jetzt ihn getötet, aber auch die Hand der Gesetzlosen war beteiligt in diesem Werk. Dabei waren noch die Schriftgelehrten, Pharisäer, gerade die Leute, wo das Gesetz kannten. Aber man sieht hier, sie waren wirklich los vom Gesetz. Das Alte Testament, das war ihnen ein Gräuel. Und so ist es auch heute noch so. Im Reich Gottes machen die Menschen Probleme, die das Gesetz kennen. Das sieht man bei Jesus so, bei den Aposteln war es so, dass immer wieder Menschen, die den Buchstaben kennen, Schwierigkeiten machen. Einen weiteren Punkt über die Verachtung Jesu möchte ich mit euch anschauen aus Johannes 10, Vers 19 bis 20. Johannes 10, 19 bis 20. Dort steht: Da entstand wiederum eine Spaltung unter der Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten: Das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Also hier sind zwei Anschuldigungen über Jesus. Einmal, er ist von Sinnen, jemand, der psychisch krank ist, der für die Irren anstand ist, der geisteskrank ist. Oder er ist besessen. Und das ist schon interessant, Jesus hat ihm nie ein falsches Wort gesagt. Und seine Worte waren so voll Liebe und Weisheit, dass die Leute eben das als dämonisch bezeichneten. Oder also Johannes 7, dort im 20. Vers, dort steht, ich lese ab Vers 19. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben, und doch tut keiner von euch das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Also Jesus beschuldigt sie, keiner tut das Gesetz. Und dann sagt er, die Menge antworteten ihm und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Und jetzt hier sieht man wieder eine Volksmenge, war einer Meinung geschlossen, er ist besessen. Aber wir gehen noch weiter, Markus 3, Vers 20. Markus 3, Vers 20. Dort steht: Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Hier was Falsches aufgelesen. Also die um ihn herum waren, ich dachte, ich habe jetzt ihren was Falsches aufgeschrieben. Okay. Also man sieht halt, dass auch die Menschen um ihn herum wirklich auch sagen, er ist von Sinnen. Also Jesus wird als geisteskrank hingestellt. Und diese Herzenshingabe an Gottes Reich, das war für die Leute abstoßend, fremd und unvernünftig. Und was für eine Demut musste der fleischgewordene Gott haben? Er sagte selber, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und er hat nicht den Leuten gesagt, wer der Stärkere ist und oder es ihnen gezeigt, sondern er war der Heiligste, Liebevollste und Unschuldigste. Und das hat die Leute gestraft, gerade weil er so sanftmütig war. Er war der Allerverachteste. Und in der Bibel steht, dass auch seine leiblichen Brüder nicht an ihn geglaubt hat. Lukas 22, Vers 53 ist nochmal ein Aspekt, wie Jesus verachtet war. Dort geht es darum, dass Jesus im Garten Gethsemane war. Und dann sagt er in Vers 52, Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren. Er sagte, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Also wie gegen einen Räuber hat man Jesus behandelt. Jesaja sagt, er war verlassen von den Menschen. Und gerade dieser verlassene Jesus, er sucht die Verlassenen. In Johannes 9 ist ja die Geschichte von dem blindgeborenen Mann. Und man stößt ihn heraus. Und ich habe gelesen, dass als Jesus diesen Mann geheilt hat, diesen blindgeborenen, das hat den Juden ja gar nicht gepasst gehabt. Und dann stoßen sie ihn aus gewissen Dingen. Und ich habe nachgelesen, dass so ein Ausschluss dieses geheilten Mannes bedeutet, dass ihn aus dem Judentum, aus dem religiösen Leben, einschließlich Tempelbesuch und Opferungen ausgeschlossen hatten. Und das war im Alltag mit Verfolgung und Ächtung gepaart. Und dann steht in Johannes 9, Vers 35 so ein schöner Satz. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Also Jesus sucht diesen Mann, er hat ihn gesucht und er hat ihn gefunden und tröstet ihn. Und so war es bei Jesus auch. Um den Nächsten zu lieben, hat er seinen Ruf, seine Sicherheit, sein Ansehen, hat er alles riskiert. Und das hat bei den Menschen, das war für sie ein Gräuel, dass jemand den anderen lieben kann. Jesus, er war so von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Und Jesus ist die Person, die wirklich ein Leiden von uns zu 100% nachempfinden kann. Wir sind wie ein offenes Buch. Und Jesaja sagt, er war von den Menschen verlassen. Wenn jemand angekündigt wurde oder wenn jemand als im Segen Gottes deklariert wurde, dann war er reich. Wir sehen zum Beispiel bei Hiob, war reich, Abraham war gesegnet. Und das war im Alten Testament ein Symbol für einen Segen Gottes, wenn jemand reich war. Aber Jesus, er kam arm. Und deswegen war das für die Menschen, war das so ein Problem. Wie kann das sein, dass so ein armer Mensch für uns der Messias sein sollte? Und Jesaja 53 möchte ich nochmal zusammen mit euch aufschlagen. Jesaja 53, dort steht in Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Man meidete den Blickkontakt zu Jesus. Und als hätten die Leute Angst, dass wenn sie ihn anschauen, sie sich mit ihm identifizieren könnten. Aber es war so, in Vers 4 steht ja im zweiten Teil, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Und mit diesem von Gott Bestraften wollte man nichts zu tun haben. Man könnte sich ja mit diesem Fluch infizieren, wenn man ihn anschaut. Und man wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Ja, und die Luther-Übersetzung, sie sagt es in Vers 3, sagt es so ganz trefflich. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und dann, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und das trifft es auf den Punkt. Jesus wurde für nichts geachtet. Und nun kommt die Wendung. Der Jesaja, er listet auf, wie verachtet Jesus sein wird. Und dann kommt ein Vers 4. Und da steht nach einer Übersetzung, steht das Wort, erste Wort aber. In meiner Übersetzung steht für wahr. Hier steht für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und das Wort aber in Vers 4, das zeigt hier so einen Wendepunkt. Dass es darum geht, dass nicht er der Verlassene ist von Gott, sondern wir. Dass nicht er der Sündige ist, sondern wir. Dass nicht er der Böse ist, sondern wir. Dass nicht er der Sünder war, sondern wir. Dass nicht er die Hölle verdient hat, sondern wir. Dass nicht er die Pein bekommt, sondern wir. Und wir sind schuld an seinem Leiden. Wir sind schuld an seinem Tod. Wir alle haben ihn ans Kreuz genagelt. Vers 6 steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Und es ist wieder das Wort, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und Gott warf die Schuld auf Jesus. Und deswegen musste Gott ihn verlassen am Kreuz, weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Ein Vers aus Klagelieder möchte ich vorlesen. Klagelieder 1, Vers 12. Klagelieder 1, 12 steht: Bedeutet das euch nichts, ihr alle, die ihr hier vorübergeht? Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorns. Und Jesaja 53, 10 steht: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Also Gott war der Urheber, der Ursprung darum, dass Jesus leiden musste, schon vor Anbeginn der Welt. Und wie können wir unsere oder diese Leidensgeschichte von Jesus für uns jetzt praktisch anwenden? Hebräer 2, Vers 3 steht ein Vers, dort steht: Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Oder eine andere Übersetzung sagt: Wie sollen wir da der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Und das Wort Jesus bedeutet ja, der Herr ist Rettung. Und die Apostel sagen, es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So, wir können Jesus achten, indem wir uns zu Gott wenden und er uns die Sünden vergibt. Wie können wir noch diese Leidensgeschichte an uns anziehen, wenn wir uns damit beschäftigen? Hebräer 12, Vers 3. Dort steht: Achtet doch auf ihn, also auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. So, und das ist, möchte ich uns auch einfach diese Leidensgeschichte von Jesus nahebringen, dass wir auf ihn achten und uns auch mit ihm beschäftigen. Amen.